Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Heute beschäftigen wir uns mit der Verbindung von Risikomanagement und Kulturentwicklung. Wir beantworten die Frage, warum man diese beiden Aspekte unbedingt verzahnen muss. Eine Krise nach der anderen beschäftigt die Führungsetagen der Unternehmen. Oft kann kaum geordnet reagiert werden, da türmen sich schon die nächsten Probleme auf. In den letzten Jahren sind die Unternehmer hier viel sensibler geworden. Warum das Thema der Kulturentwicklung im Unternehmen mit dem Risikomanagement verknüpft werden sollte, wie internes Guerilla-Marketing präventiv wirken kann und warum die Entwicklung einer Risikokultur nicht groß genug gedacht werden kann, darüber reden heute die Risikomanagement-Experten von Horvath, Daniel Kassel und Adrian Bötz, zusammen mit der Spezialistin für Change Management, Luise Strasser. Viel Spaß beim spannenden Talk.
Hi Luise, hi Daniel. Freut mich heute mit euch über das Thema Change und Risikomanagement zu sprechen. Vielleicht zwei Themen, die bisher noch gar nicht so miteinander in Zusammenhang gebracht worden sind. Aber bevor wir da direkt reinspringen, vielleicht mal ein paar Worte zu euch.
Hi Adrian, freut mich auch sehr. Ich finde, es ist eine sehr illustre Runde heute. Und das ganze Thema Risikomanagement und Kulturentwicklung finde ich besonders spannend, auch aus der psychologischen Sicht, weil ich ja heute die Practice People and Change vertrete und auch die Erfahrungen aus Kulturentwicklung einbringen werde. Und ich freue mich auch drauf, von euch was zu lernen, so auch von Daniel zum Beispiel als Risikomanagement-Experte.
Danke, Luise, und danke auch Adrian. Ja, auch von meiner Seite, ich freue mich riesig über das Thema, heute mit euch zu sprechen. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema. Ähnlich wie Adrian bin auch ich Berater im Umfeld Risikomanagement, war es aber nicht immer. Davor war ich Prüfer und Berater, fairerweise, und fand schon immer eigentlich das Thema Kultur, Risikokultur super spannend, weil es einfach auch nicht binär ist, ja, wie ich es mir häufig als Prüfer auch erhofft hätte, sondern es ist sehr facettenreich, ja, und auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und insofern super spannende Diskussion, freue mich drauf.
Vielleicht bevor wir da tiefer einsteigen, könnt ihr noch mal kurz erklären, auf die Gefahr hin, dass es manchen Zuhörern nämlich so geht wie mir und man nicht so direkte Berührungspunkte mit dem Thema Risikomanagement jetzt alltäglich hat. Welche Risiken meint ihr eigentlich und wieso managen? Also was ist der Management-Aspekt davon?
Spannende Frage, Luise. Die kommt fairerweise bei unseren Projekten auch sehr häufig, gerade am Anfang. Was ist ein Risiko? Ja, ich glaube, wenn man danach googeln würde, dann würde man sehr schnell eigentlich auf den Allianz Risk Barometer treffen. Ist ein Bericht, der jährlich von der Allianz rausgegeben wird, branchenübergreifend. Und darin findet man typischerweise die Top-Risiken, die Unternehmen betreffen können. Ja, das sind wirklich sehr große Risiken auch häufig. Makroökonomische Trends, Cybervorfälle, Betriebsunterbrechungen zählen dazu. Und wenn ich es aber selbst zusammenfassen müsste, was denn eigentlich ja, in einer laienhaften Definition mal ein Risiko ist, dann wäre es eigentlich die Unsicherheit, die sich auf Ziele auswirkt. Negativ auf Ziele auswirkt, dann sprechen wir vom Risiko. Positiv auf Ziele auswirkt, dann sprechen wir von einer Chance. Um es am Beispiel vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, aus dem privaten Bereich, wenn ich jetzt das Ziel habe, ich möchte einen guten Freund besuchen und möchte dazu das Haus verlassen, gehe auf den zu und stelle mir davor die Frage, wie komme ich eigentlich trocken dort an? Da muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen, ja, welches Wetter ist draußen logischerweise. Und wenn ich mir unsicher bin, da kommt wieder die Unsicherheit, dann würde ich in den Wetterbericht schauen und ab einer gewissen Regeneintrittswahrscheinlichkeit sozusagen, würde ich mir den Schirm unter den Arm klemmen, einfach, dass ich da nicht nass ankomme. Im Geschäftsalltag haben wir sehr viele Ziele, wie man sich vorstellen kann, damit verbunden auch sehr viele Unsicherheiten. Und das sind ganz klassische, wie wir es eben gehört haben, Cybervorfälle, Betriebsunterbrechung, weil mir zum Beispiel ein IT-System nicht zur Verfügung steht, weil mir Schlüsselpersonen nicht zur Verfügung stehen. Das können aber auch wirklich sehr strategische und langfristige Themen sein, wie beispielsweise Materialverbote, die vielleicht noch auf dem Horizont sind, wo ich unsicher bin, ob das kommt und wenn ja, wann. Wo ich mich aber eigentlich schon damit auseinandersetzen müsste, wie würde ich mit diesem Risiko umgehen, einfach, dass mir auch ein Wettbewerber nicht zuvorkommt und ich dann vielleicht in ein paar Jahren eben ja, einen Wettbewerbsnachteil habe und mein Produkt nicht mehr vertreiben darf.
Und jetzt nennt ihr das ja auch Risikomanagement und ich frage mich so ein bisschen, was der Management-Teil davon ist.
Ja, fairer Punkt. Was ich gerade erläutert hatte, da ging es eben sehr stark darum, eigentlich Risiken zu identifizieren, zu bewerten auch. Heißt sich, ja, ein Bild dazu zu verschaffen, wie schwerwiegend eigentlich die Risiken sein könnten. Wichtig ist eben, der Name Risikomanagement sagt es ja schon, da hört es nicht auf. Wir managen die Risiken, wir reduzieren die Risiken, indem wir beispielsweise präventiv uns damit auseinandersetzen, wie wir Risiken verhindern oder zumindest reduzieren können. Damit mir mein Schlüssellieferant beispielsweise nicht abhanden kommt, setze ich mich damit auseinander, wer ein Alternativlieferant wäre. Natürlich, man kann sich nicht gegen jedes Risiko schützen. Ich glaube, das ist auch sehr klar. Macht auch gar keinen Sinn, rein ökonomisch betrachtet. Aber auch für die Ernstfälle, die eintreten können, sollte man zumindest gewappnet sein. Ja, heißt, man sollte auch schnell darauf reagieren können, Notfallpläne beispielsweise haben, im privaten Bereich, ja, das Ersatzhemd, falls ich doch mal nass werde. Und im beruflichen, ja, oder im Geschäftsalltag wäre es dann eben beispielsweise ein Notfallplan, wenn mir beispielsweise mein Gebäude nicht mehr zur Verfügung steht und ich eben schnell umschiften muss und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice schicken müsste.
Okay, aber das würde ja eigentlich bedeuten, mein Ziel sollte es sein, dass ich alle Risiken auf null reduziere als Unternehmen.
Ja, ich glaube, das wäre so ziemlich dann das Unternehmen lahmgelegt. Insofern nein, das ist definitiv nicht das Ziel. Wir können auch gar nicht alle Risiken auf null setzen. Wenn mein Ziel ist, nicht nass zu werden, ja, dann muss ich mir wahrscheinlich auch mal überlegen, ob mein Dach ganz dicht ist. Spaß beiseite. Aber wichtig ist eben, wir müssen Unternehmen eigentlich befähigen, Risiken einzugehen, strukturiert einzugehen. Heißt eben da zu schauen, ja, wie schwerwiegend sind die Risiken, uns gegen die wesentlichen Risiken zu schützen, damit wir natürlich auch Wege gehen können, wie neue Produkte einzuführen, neue Märkte zu betreten.
Wo wir jetzt wissen, was Risikomanagement eigentlich ist oder besser vielleicht, was wir damit meinen, vielleicht nochmal drauf geschaut, warum wir heute diesen Podcast zusammen machen. Ich glaube, das Thema Risikomanagement, jeder von uns hat es privat erlebt in den letzten Monaten und Jahren durch diese Krisen, hat, glaube ich, wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. In jedem Kontext, aber natürlich insbesondere auch für Unternehmen. Das merken wir, wenn wir Diskussionen auf Konferenzen oder in unseren Projekten führen. Aber Daniel, vielleicht nochmal ganz konkret gefragt, was hat das Thema Risikokultur eigentlich damit zu tun?
Ja, das ist ein guter Punkt, Adrian. Und du hast es gerade schon angerissen. Ich glaube, es ist wirklich eines der Top-Themen, was wir aktuell auf Konferenzen, auf Events diskutieren. Definitiv ein Top-Thema auch für Risikomanager aus dem DAX- und MDAX-Umfeld. Wir hatten es dieses Jahr auf unserem eigenen Harvard Risk Perspectives auch andiskutiert. Wir hatten es auf der Corporate Risk Minds in Berlin kürzlich erst gehört. Und ich glaube, wichtig ist eben, die Risikomanagement-Landschaft, wie wir sie heute haben, ist eine andere vielleicht noch als vor 10 Jahren. Auch das Thema Risikomanagement, das Management ist sehr viel sensibler dafür geworden, die Risiken strukturiert zu steuern, ja, als noch vor Jahren. Und Risikomanagement hat halt die interessante Facette, dass es nicht davon lebt, ein Konzept einzuführen, sondern es muss gelebt werden. Ja, wir hatten es vorhin schon gehört, überall passiert eigentlich schon irgendwie Risikomanagement im Unternehmen. Jeder hat seine Ziele, jeder muss seine Ziele, seine Risiken auch managen. Und wir brauchen einfach klare Strukturen, um zu erlauben, Risiken zu managen. Und gerade auch diese großen Risiken, wie wir sie jetzt über die letzten Jahre hatten, Pandemien und große Lieferkettenabrisse, die sehr viele Unternehmensteile auch betreffen können, um auch mit sowas umgehen zu können und wirklich Strukturen zu schaffen, um eben hier konsistent Risikomanagement zu betreiben. Und da ist Kultur aus meiner Sicht essentiell.
Ja, und diese andere Seite der Medaille, also Kulturentwicklung, ist eben auch gerade sehr stark im Kommen. Das sehen wir unter anderem auch in unserer Horvath CXO-Studie, die wurde ja im Juni veröffentlicht. Das ist ja immer so ein Kondensat aus Interviews, in dem Falle 430 Interviews mit Top-Entscheidern. Und da steht das ganze Thema People und darunter verstehen wir eben unter anderem auch Kulturentwicklungsmaßnahmen an der obersten Stelle, also ist absolut relevant. Und da haben wir uns als Change-Team natürlich schon gefragt, also wenn jetzt gerade Risikokultur überall diskutiert wird und wenn das People-Thema auf der Agenda von CXOs ganz weit oben steht, warum sehe ich das eigentlich im Alltag noch nicht so oft verzahnt? Also warum finde ich jetzt bei LinkedIn oder auf Webseiten von Unternehmen nicht viel mehr Marketing zum Thema, kommt zu uns, wir haben die beste Risikokultur oder einer unserer Unternehmenswerte ist proaktives Risikomanagement. Also wieso ist Risikokultur offensichtlich im Alltag noch nicht so greifbar? Und vielleicht, Adrian, weiß ich nicht, wie du das wahrnimmst, aber ob du da vielleicht nochmal was dazu sagen kannst, was deine Einschätzung hier ist.
Also wir wundern uns darüber natürlich auch. Aber vielleicht liegt es daran, dass Risikokultur oft nicht so genannt wird. Dass Risikokultur vielleicht eher ein Teil von Fehlerkultur ist. Wie gehen wir mit Fehlern um? Sind wir wachsam genug, die rechtzeitig zu erkennen? Sie auch weiterzugeben an unsere Führungskräfte oder andere Teams, mit denen wir zusammenarbeiten? Und da gehört dann natürlich auch das Thema Führungskultur zusammen. Wie wird eigentlich im Management damit umgegangen, wenn solche Themen aufgezeigt werden? Und letztendlich kann man vielleicht auch die Frage stellen, ob Risikokultur im Großen gedacht nicht einfach Teil der Unternehmenskultur ist und es das so separat und losgelöst gar nicht gibt. Wenn wir mal auf die Werte von Unternehmen draufschauen, dann stehen da oft einfach Begriffe wie Vertrauen, Offenheit. Und ich glaube, das sind Begrifflichkeiten und Werte, die sich sehr, sehr leicht aufs Risikomanagement übertragen lassen und einfach auch wahnsinnig wichtig sind fürs Thema Risikomanagement. Ich muss offen sein, um Themen zu kommunizieren, und ich muss ein Vertrauen haben, wie meine Führungskraft dann letztendlich damit umgeht, wenn ich hier auch Risiken aufzeige. Und letztendlich muss ich mich darauf verlassen können, dass irgendjemand auch eine Maßnahme ergreift, um mit dem Risiko umzugehen und das Unternehmen in die richtige Richtung zu führen. Und was mir wichtig ist bei dem Thema Risikokultur ist, es ist kein statisches Thema, sondern wenn wir es mal mit AI vielleicht an dem Beispiel diskutieren, also künstliche Intelligenz, doch noch für uns alle ein Stück weit ein neues Thema, wo wir alle noch nicht wissen, welche Bedeutung wird es zukünftig dann ganz genau haben. Eins ist sicher, wir verstehen die Inhalte von künstlicher Intelligenz nicht mehr vollumfänglich. Deswegen setzen wir sie ja ein. Aber deswegen ist es auch so ein Wandel, sage ich jetzt mal, ein kultureller Wandel, wie wir mit den Ergebnissen umgehen, wie wir mit Entscheidungen umgehen, die eine AI getroffen hat oder zumindest mal vorbereitet hat. Und wir müssen uns gut überlegen, welche Kultur wir brauchen, um diese Ergebnisse dann auch zukünftig anerkennen zu können, aber vielleicht auch eben Fehler, die die AI produziert hat, dann auch damit ja, das entsprechende Umgehen zu finden.
Ja, und nicht nur in der Zukunft, glaube ich, ne, sondern jetzt hat man ja schon Beispiele, wo man Risikokultur, glaube ich, ganz gut eigentlich im Alltag beobachten kann. Also wird überhaupt das Thema Risikomanagement auf eine Agenda geschrieben von einem Teamworkshop oder einem Offsite? Also wie präsent ist das im Alltag? Oder wenn ich jetzt dran denke, was wir an Befähigungsangeboten gerade so an Anfragen erhalten, da geht es viel um agile Rollen befähigen oder Businesspartner. Aber ich habe jetzt selten eine Anfrage bekommen so zum Risk Detective oder so, ne? Also diese Rollen in den Teams auch wirklich im Alltag zu verankern, wäre ja auch ein sehr kulturelles, sichtbares Merkmal.
Ja, und ich glaube, also Adrian, sowohl du als auch Luis, ich habe von euch gerade zwei interessante Punkte aufgeschnappt, die ich nochmal highlighten wollte. Adrian, du hast gesagt, Kultur, das heißt auch ein Stück weit nicht statisch sein, anpassungsfähig sein, und das deckt sich eigentlich sehr gut mit einem Zitat, was ich mal aufgeschnappt hatte zu Kultur, was mir sehr gut gefiel. Kommt von einem Navy SEAL, der gesagt hatte, Culture is the ultimate form of decentralized command. Und da steckt für mich genau das drin eigentlich. Also nicht statisch zu sein, klar, wir haben Leitplanken, wir haben ein Leitbild vor Augen und das formt die Kultur, aber diese decentralized command, also wirklich anpassungsfähig zu sein, eigentlich dort, wo es dezentral wird, wo die Organisation eigentlich auch Risikomanagement umsetzen muss, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und deckt sich auch mit dem, Luise, was du eben gesagt hattest, nämlich haben wir nicht eigentlich irgendwo die Notwendigkeit zumindest für Risk Detectives, wenn ich jetzt deinen Begriff mal nutzen darf. Ja. Ich weiß, ein Unternehmen, das mir sehr gut vertraut ist, ein Telekommunikationsunternehmen, hat sich beispielsweise das Credo gesetzt, everyone is a risk manager. Und das finde ich fantastisch in dem Kontext. Ja. Das deckt sich genau damit. Da ist schön auch formuliert worden vom Vorstand, ja, was ist ihr Tone from the top sozusagen, ihre Erwartungshaltung an das Risikomanagement, was sind ihre Leitplanken auch dafür. Und das wurde dann eigentlich wirklich sehr gut mit diversen Mittelchen in die Organisation getragen. Von klassischen, wirklich Kommunikationskampagnen, Trainings bis hin zu, würde ich sagen, fortschrittlicheren wie Gamification-Mechanismen oder auch Führungskräfte-Nachwuchsprogrammen.
Daniel, das spricht jetzt für dich, dass du mit so einem guten Beispiel gestartet bist, aber wir sind ja auch Berater und werden dann manchmal gerufen, wenn es nicht so gut läuft. Du hast also bestimmt für mich auch noch ein Beispiel parat. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich keine gute Risikokultur verankert habe im Unternehmen?
Ja, ich hatte versucht, mal positiv zu starten. Lass uns gerne auch da reinspringen. Ich glaube, auch dafür gibt es genug Beispiele. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle vielleicht auch nochmal zu unterscheiden zwischen einer starken Kultur und einer guten Kultur. Ich glaube, auch das ist nicht unbedingt immer dasselbe. Ein Beispiel aus meiner Sicht, wo Risikokultur nicht gut war, ist sicherlich vorzufinden in der jüngsten Presse, wenn man sich mal anschaut, was Finanzdienstleistern insbesondere eine durchlaufen musste über die letzten Jahre, wo Risiken sicherlich an der einen oder anderen Stelle bekannt waren, wo aber Risiken einfach nicht gemeldet wurden und ja, schlichtweg eigentlich nicht die Fehlertoleranz vielleicht vorhanden war. Vielleicht waren es auch andere Gründe, dass man Risiken nicht melden durfte oder sie nicht gesehen wurden. Jedenfalls führt das natürlich dazu, dass man dann auf zentraler Ebene keine Transparenz hat über die Risiken und es insbesondere auch schwer ist, einfach zu sehen, naja, wo habe ich vielleicht auch mehrere Risiken, die vielleicht auch zusammengenommen viel schlimmer sind als im Einzelnen. Ja, das ist das, was uns Risikomanager immer unruhig werden lässt. Insofern, das ist sicherlich ein ganz, ganz negativer Aspekt aus schlechter Risikokultur. Ich glaube, auch ein schönes Beispiel, und damit hatte ich damals tatsächlich meine Masterarbeit eröffnet, ist eins aus der Zeit kurz vor der Bankenkrise. Damals hatte der Citigroup-CEO gesagt, ja, interessantes Zitat, solange die Musik spielt, muss man aufstehen und tanzen. Und ja, ein paar Abende später war dann die Bankenkrise da. Insofern, da wurde ordentlich getanzt. Und das Spannende ist, an der Stelle hat man eigentlich einen sehr starken Tone from the top gehabt, ja, der es sogar in die Presse geschafft hat. Und die Organisation hat auch danach gehandelt. Ja, insofern, die Kultur war stark an der Stelle. Es war jetzt sicherlich nicht die richtige, ja, kann man im Nachgang sagen. Aber es war eine starke Kultur. Und ich glaube, auch umgekehrt sieht man häufiger Unternehmen, die vielleicht auch eine starke Kultur haben, aber eben sehr risikoavers sind, die nicht bereit sind, Risiken einzugehen, wo man dann auch Gefahr läuft, natürlich gewisse Innovationen zu verpassen. Ja, da kann man natürlich an Beispiele der Vergangenheit denken, wie Nokia. Gibt sicherlich auch jüngere. Luise, jetzt hast du mich hier ein bisschen ausgequetscht, aber zu allen Themen rund ums Risikomanagement und was ich so über die Risikokultur denke. Mal umgekehrt die Frage vielleicht an dich. Was ist denn für dich eigentlich Risikokultur oder was macht für dich Kultur generell aus?
Also wir hatten sogar schon mal einen Podcast zum Thema Unternehmenskultur und Digitalisierung. Da kann man natürlich sehr gern nochmal reinhören. Aber ich fasse auch gerne nochmal kurz zusammen. Also Unternehmenskultur ist für uns etwas, was man wirklich proaktiv beeinflussen und steuern kann. Dafür muss man sich aber auch trauen, an den richtigen Hebeln zu ziehen. Und das sind eben nicht nur die weichen Faktoren wie Symbole oder Praktiken oder Unternehmenswerte, sondern eben auch viele harte Faktoren wie ich muss Prozesse, Entscheidungswege, Freigabegrenzen, Hierarchiestufen etc. anfassen. Und wenn ich mir das traue, dann kann ich auch wirklich eine Unternehmenskultur beeinflussen. Und Risikokultur zu beeinflussen, da gibt es jetzt auch nicht so viele Studien dazu, aber ich würde sagen, so aus der Praxis haben wir eigentlich drei Hebel erkannt, die aus unserer Erfahrung da auch wirklich einen Mehrwert bieten. Der erste Hebel ist, mehr zu investieren in gutes Guerilla-Management für das Thema Risikokultur. Der zweite Hebel geht so Richtung, hast du, glaube ich, auch schon gesagt, Daniel, Führungskräfteentwicklung. Also da muss man auch das Thema viel präsenter noch platzieren. Und der dritte Aspekt wäre Change Analytics, also auch ein Thema, mit dem wir uns bei Horvath intensiv ja beschäftigen. Also wie kann ich Einstellungs- und Verhaltensänderungen auch nachhaltig messen und sicherstellen, dass bestimmte Maßnahmen auch irgendwie zu einem Erfolg oder zumindest zu einer Veränderung in der Organisation führen.
Die Punkte, die finde ich echt spannend. Und da würde ich vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, weil wenn wir aktuell auf unsere Risikomanagement-Projekte schauen, dann sehen wir schon, dass wir Prozessbeschreibungen für neu geschaffene Strukturen, für neu geschaffene Prozesse erstellen, dass wir vielleicht auch neue Rollen beschreiben, neue Rollen etablieren und das begleiten mit, sag ich jetzt mal, konventionellen Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen. Aber lass uns nochmal die drei Aspekte, die du gerade genannt hast, nochmal ein bisschen näher beschreiben, beleuchten, was man da wirklich noch mehr machen kann, um einfach da auch das Thema Risikomanagement und Risikokultur wirklich nachhaltig in der Organisation zu verankern.
Total gerne. Und trotzdem will ich nochmal sagen, dass die klassischen Maßnahmen auch weiterhin ihre Berechtigung haben. Also die sollte man natürlich auch weiterhin einsetzen. Aber wenn wir nochmal kurz zurückkommen zu unseren drei Hebeln. Also ich hatte ja gesagt, Guerilla-Marketing. Was meine ich damit? Da geht es uns darum, für gutes oder präventives Risikomanagement auch ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, aber subtil im Arbeitsalltag. Also weniger über Flyer verteilen, E-Mails rumschicken und irgendwie in der Betriebsversammlung groß auf die Bühne zu bringen, sondern etwas subtiler, so ein bisschen in die Richtung, wie sich das ganze Nachhaltigkeitsthema bei uns allen eingeschlichen hat im positiven Sinne. Auf einmal war im Drucker irgendwie nur noch recycelbares Papier und man hat irgendwie so einen grünen Daumen gefunden am Papierkorb und hat einfach so gesehen, okay, das Thema ist in meinem Arbeitsalltag präsent, aber es wurde jetzt nicht vorher eine riesige Rundmail verschickt. Und ähnlich kann man das eben auch für das Thema Risikomanagement machen. Ich hatte mal einen Kunden, der hat ganz schön so in der Cafeteria, hat man ja diese Tabletts, mit denen man rumläuft und da so ein Papierausdruck, der auf den Tabletts drauf liegt. Und da waren dann so provokative Sprüche zum Thema Risikomanagement drauf. Da hast du die Leute auch so ein bisschen schmunzeln gesehen und dadurch kam es in dem Alltag nochmal deutlicher hervor. Oder wir hatten mal, das war ein Hochhaus, deswegen gab es viele Etagen im Fahrstuhl. Neben den Knöpfen vom Fahrstuhl standen so bestimmte Risikostufen. Ne? Jetzt seid ihr in Ebene 1, Stufe 1 oder wenn ihr ganz oben angekommen seid, dann ist es eigentlich schon zu spät. Auch da, ne, hat man die 20 Sekunden im Aufzug, wo man halt kurz drüber nachdenkt und auch ein Gespräch startet. Und das ist dieses Thema Guerilla, macht subtil, aber gleichzeitig auch ein bisschen humorvoll, um das Thema zu platzieren. Ne, der zweite Punkt war ja so Führungskräfteentwicklung. Wir machen ja häufig auch so Führungskräfte-Assessments, also eignet sich die Person irgendwie für die nächsthöhere Stufe. Und ganz selten ist das Thema Risikomanagement überhaupt ein Bestandteil von diesem Assessment. Es wird gar nicht richtig überprüft. Ne? Passt der Risikoappetit zur Kultur, zur Strategie, auch zum Verständnis des Top-Managements, ist gar nicht in diesem Katalog der Kompetenzen drin. Ne? Wir haben jetzt immer mehr agile Führungskompetenzen, Servant Leadership mal so als Fachbegriff, aber das Thema Risikomanagement und Risikokultur sehr selten. Und das wäre natürlich total spannend, da nochmal näher hinzuschauen, dann auch Angebote abzuleiten. Ja, und der letzte Punkt, Teil unserer Horvath-DNA, würde ich sagen, das ganze Thema Change Analytics. Also können wir Einstellungs- und Verhaltensänderungen auch messen? Und wenn wir sie messen können, können wir es im Idealfall auch beeinflussen. Und hier zum Beispiel mal zu schauen, wie ist eigentlich die Informationsdichte zum Thema Risiko? Also könnte jetzt bei Ihnen im Unternehmen jeder Mitarbeiter die Top 3 Risiken des eigenen Bereiches sofort aufzählen? Könnte man mal eine Umfrage starten. Ne? Oder wie oft wird eigentlich ein bestimmtes Erklärvideo angeklickt und runtergeladen, was man im Internet findet? Oder wie viele Kennzahlen zum Thema Risiko finden sich auf so einem Shopfloorboard, vielleicht auch von einem administrativen Bereich? Also da einfach zu schauen, ist das Thema wirklich angekommen und werden bestimmte Maßnahmen und Angebote auch wahrgenommen? Und dann auch den Finger in die Wunde zu legen, wenn es nicht so ist. Das ist für uns so der Begriff Change Analytics.
Super, danke Luise und auch Adrian. Ich glaube, es sind einige Punkte dabei, die ich gern direkt ab morgen umsetzen würde. Ja, also gerade den mit dem Aufzug zum Beispiel, wahnsinnig spannend. Frage an euch beide oder vielmehr eine Bitte, wenn ihr jetzt nochmal Handlungsempfehlungen aussprechen könntet an Unternehmen, vielleicht auch an die öffentliche Hand. Ich denke auch da ist Bedarf an der einen oder anderen Stelle. Was wären Punkte, die ihr mitgeben würdet, einfach um die Risikokultur ein Stück weit zu stärken?
Ich versuche es mal in ein paar knappen Worten zu formulieren. Ich glaube, die letzten Jahre standen wirklich unter dem Stern, erstens dem regulatorischen Fortschritt gerecht zu werden, also die Methoden, die Prozesse darauf anzupassen, was regulatorisch erforderlich ist und gemacht werden muss. Dann waren natürlich die Krisen ein wahnsinniger Treiber dafür, was operativ wirklich getan werden muss, um überhaupt noch am Markt bestehen zu können. Was da vielleicht ein bisschen runtergefallen ist, ist eben wirklich dieser Aspekt Kulturentwicklung. Und ich glaube, die Ansatzpunkte, die wir heute da auch gemeinsam diskutiert haben, wenn wir also Change Management und Risikomanagement zusammenschalten und es dadurch viel besser gelingt, Risikomanagement wirklich in den operativen Prozessen zu verankern, sodass jeder versteht, was Risikomanagement eigentlich ist, was auch die Erwartungshaltung des Managements an den einzelnen Mitarbeiter ist. Ich glaube, dann wird wirklich Risikomanagement nochmal viel effektiver. Ja? Und das ist eigentlich mein Blick auf die Zukunft, dass wir hier Risikomanagement nicht als akademische Übung und reine Governance-Funktion treiben, sondern wirklich reinbekommen in die operativen Prozesse, reinbekommen in die Köpfe.
Ja, genau. Und da kann ich mich nur anschließen, Adrian. Und wenn man es eben auch als ein Kulturentwicklungsprojekt oder Programm versteht, dann würde das eben auch bedeuten, nehmt doch bitte jemanden aus einer Kommunikationsabteilung oder aus eurem Veränderungsmanagement-Team von Anfang an mit dazu, damit eben die Maßnahmen auch wirklich über Richtlinien und Governance hinaus gedacht werden und auch frühzeitig mit angesetzt werden. Das wäre vielleicht noch ein Punkt. Und der zweite, wenn es eben ein Kulturentwicklungsprogramm ist, dann auch nicht davor zurückzuschrecken, neben diesen Klassikern Kommunikation und Training auch an ein paar anderen Stellschrauben, wie zum Beispiel Führungskräfteentwicklungsprogramme oder eben neue Kennzahlen aus der People-Perspektive einzuführen, auch daran zu drehen, weil dann hätte man wirklich auch eine nachhaltige kulturelle Veränderung.
Super, also ich fand es mega spannend, das Thema mit euch zu diskutieren und freue mich jetzt schon aufs nächste Projekt, wo wir das dann hoffentlich gemeinsam dann auch umsetzen und neue tolle Lösungen entwickeln.
Danke dir.
Das war ein spannender Talk über modernes Risikomanagement und die erforderliche Verzahnung mit der Entwicklung der Kultur in den Unternehmen. Ein Thema, das in diesen unsicheren Zeiten immer wichtiger für die Unternehmen werden wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Horvath Talk.